Weebly Politics.
Mit Stefanie Henke
und Florian Kaum.
Ja, hallo und willkommen zu einem kleinen Interview, das wir heute mit der lieben Vako führen dürfen. Vako ist Vorsitzende der Piratenpartei NRW und gerade dabei, mit den Leuten aus NRW eine Klage vom Verfassungsgericht zu führen. Und das ist ziemlich spannend. Da geht es nämlich um die Sitzverteilung in Kommunalparlamenten. Und wie ihr alle wisst, sind wir Kommunalpolitik-Fans. Und ja, deshalb haben wir uns mal Vako eingeladen, um uns das alles zu erklären, was da los ist, was da gerade anders sein soll und wie und warum. Hi Vako!
Hallo Üb, hallo Flo, danke für die Einladung.
Ja, Vako, du...
Hallo.
Stimmt, erstmal du auch noch hallo. Ja, wie fangen wir denn am besten an? Also, anders gesagt, was ist denn bei euch gerade los für eine Änderung? Ich habe das meiste mitbekommen, aber auch nicht alles. Deshalb hoffe ich mal, dass meine Fragen da halbwegs passen. Aber es soll ja bei euch das ROC-Verfahren eingeführt werden. Und was würde sich denn da ändern, gerade bei der Besetzung in der Kommunalpolitik?
Da bist du ja schon voll im Thema. Also, was ist passiert? Ja, das ging ja schon letztes Jahr los. Kurz vor der Sommerpause, immer ganz beliebt, letztes Plenum vor der Sommerpause und auch während der Europameisterschaft wurde im Landtag eine Änderung des Kommunalwahlgesetzes hier in NRW beschlossen. Gesetzesänderungen brauchen ja immer eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die bei uns schwarz-grüne Landesregierung hat sich dafür dann noch die SPD mit ins Boot geholt. Änderung Kommunalwahlgesetz ist manchmal relativ unspannend. Da geht es tatsächlich darum, dass der Gesetzestext durchgelesen wird und hier und da mal ein Komma ergänzt wird oder die Zahlen 2, 4 und 6 durch die Wörter 2, 4 und 6 in Paragraph irgendwas ersetzt werden. Spannend wird es dann bei Paragraph 33. Das ist das Sitzzuteilungsverfahren nach einer kommunalen Wahl für die kommunalen Parlamente. Und da hast du gerade schon den Namen ROC genannt. Simon ROC, der ist Landtagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen hier in NRW. Und der hat sich quasi ein neues Verfahren ausgedacht. Das ist eine Mischung aus zwei populären Sitzzuteilungsverfahren hier in Deutschland. Und zwar mit der Begründung, dass bei dem bisherigen Sitzzuteilungsverfahren, was den schönen Namen Sens de Vue Schepers trägt, diese Verfahren werden immer nach ihren Erfindern benannt und manchmal sind es halt eben zwei. Er meinte, mit diesem Verfahren wären, Moment, ich zitiere, kleine Parteien überproportional begünstigt. So, und wir haben uns das angeschaut, dieses neue Sitzzuteilungsverfahren. Ich finde das schon ganz spannend, weil es gibt ja in Deutschland eigentlich drei populäre Sitzzuteilungsverfahren. Ich glaube, ihr habt in Sachsen habt ihr das auch gerade geändert, oder?
Ja, aber so gesehen von der Diskriminierung kleiner Parteien hin zu einer faireren Sitzverteilung. Also wir müssten jetzt, oh Gott, ich weiß immer nicht, wie sie heißen, Flo, korrigier mich, falls ich Quatsch erzähle, aber wir haben jetzt das Sens-la-Gue erst eingeführt, oder?
Ja, ich auch.
Genau. Und das hat uns halt insofern geholfen, also wir hatten auch gute Ergebnisse, aber dass wir in Leipzig den Sitz halten konnten und in Dresden haben wir jetzt zwei Sitze im Stadtrat und um den Stadtbezirksbeiräten, das ist die Ebene drunter, haben wir sechs Sitze.
Weil ich nicht weiß, also beim Stadtrat glaube ich, wäre es sowieso zwei gewesen.
Das stimmt, aber ich glaube, irgendwer aus der Fraktion wäre nicht reingekommen, da müsste ich nochmal gucken. Das ist Unsicherheit. Ich will jetzt keinen Quatsch verbreiten, aber
Ich denke nur, weil wir breit und zwei Sitze hatten.
Ja. Das stimmt. Und ich glaube auch, bei den Stadtbezirksbeiratssitzen könnte es an der einen oder anderen Stelle geholfen haben, dass es bei uns gerade sehr bunt ist. Und das finde ich persönlich gut. Also klar, als kleine Partei, aber es stört jetzt auch nicht zum Beispiel auf Stadtbezirksbeiratsebene, wo ich drin bin, dass du halt einfach viele Einzelpersonen drin hast, weil dann müssen halt alle mal miteinander reden. Ich finde das eher einen großen Vorteil als einen Nachteil, aber na gut.
Ja, also in der Regel tun sich dann ja die kleineren Parteien, die nur mit ein, zwei Sitzen in irgendwelche Parlamente eingezogen sind, mit anderen kleinen Parteien zusammen, weil erst mit dem Fraktionsstatus hast du ja überhaupt die Möglichkeit, richtig mitzuarbeiten, Anträge zu stellen und so weiter und so fort. Ja, interessant. Also in Sachsen seid ihr, glaube ich, von dem ehemaligen D'Hondt oder D'Hondt-Verfahren gekommen. Und dieses Saint-Guichet-Pass-Verfahren ist, glaube ich, auch das populärste in Deutschland. Also der Bundestag wird ja auch damit ausgerechnet.
Ja.
Also um das kurz zu erklären, mit dem Saint-Guichet-Pass-Verfahren wird, nach der Wahl wird ja erstmal geguckt, eine Partei, die, was weiß ich, 20,5% der Stimmen bekommen hat, soll ja auch 20,5% der Sitze in dem Stadtrat oder Gemeinderat bekommen. Und das macht man halt mit einer ganz einfachen Bruchrechnung. Und damit errechnet sich dann halt der Idealanspruch für alle Parteien. Das Problem ist halt, dass bei dieser Bruchrechnung ganz selten eine ganze Zahl rauskommt. Also da kommt dann 14,44 oder 1,91 raus, wie auch immer. Und es gibt halt eben keinen halben Sitz und es gibt auch nicht 0,9 Stuhl würde umfallen. Deswegen muss man dann mit diesem Idealanspruch halt irgendetwas machen. Und da gibt es halt diese verschiedenen Verfahren. Und bei Saint-Guichet-Pass ist es halt so, dass da quasi, also es ist immer so ein bisschen vereinfacht dargestellt, ja, aber quasi wird ein Cut gemacht bei der 5 hinterm Komma und 5 oder mehr wird aufgerundet auf den vollen Sitz und 4,9 oder weniger hinterm Komma wird halt eben abgerundet, wenn man es ganz schlicht erklären möchte. Und das wird für alle Parteien gemacht und ist letztendlich egal, ob die Partei viele Stimmen oder wenige Stimmen hatte. Das, was da hinterm Komma steht, also eine 9 hinterm Komma repräsentiert ja immer den gleichen Anteil an WählerInnenstimmen, egal was vorne steht. Ne? Von daher wird bei diesem Verfahren am besten eigentlich der WählerInnenwille berücksichtigt, ne? Dass man halt eben da bei der 5 hinterm Komma diesen Cut macht. Ja, und dem Simon Rock hat das irgendwie nicht gefallen. Und er hat sich dann also was Neues ausgedacht. Das ist eigentlich eine Kombination aus, kommt noch so ein schöner Doppelname, Herr Niemeyer, und dem schon erwähnten D'Hondt-Verfahren. Und er nannte es Quotenverfahren mit prozentualem Restausgleich. Was sich ja erstmal super anhört, ne? Restausgleich. Irgendwie hört sich fair an, gerecht. aber weil diese Berechnungsverfahren ja immer nach ihren Erfindern benannt werden, spricht man halt jetzt oder schreibt die Presse eben auch sehr gerne Rock-Verfahren. So, und das ist halt eben der Stein des Anstoßes gewesen. Das Rock-Verfahren geht nach der Berechnung dieses Idealanspruchs erstmal hin und rundet alles ab. Also selbst wenn da eine 8 oder eine 9 hinterm Komma wäre, wird erstmal abgerundet. Das führt natürlich dazu, dass dann Restsitze übrig bleiben. Also je mehr da abgerundet wird, desto eher entstehen dann Restsitze. Das können bei kleinen Parlamenten 2 oder 3 sein, es können aber vielleicht auch mal 10 oder 11 sein. Das kommt halt eben darauf an, wie viele Parteien haben überhaupt bei der Wahl teilgenommen, wie groß ist das Parlament und so weiter und so fort. Durch diese Abrundung kann man jetzt kritisieren, dass kleinere Parteien, dass es sie einfach härter trifft. Wenn also eine kleine Partei, weiß ich nicht, so einen Idealanspruch von 1,7, 1,8, 1,9 hat und die Tendenz ersichtlich ist, dass dass es zu zwei Sitzen geht, aber trotzdem alles abgerundet wird. Auf einen Sitz ist es für eine kleine Partei halt eben, da geht es quasi um 100%, ne? Ein Sitz oder zwei Sitze.
Ja. Aber ich muss noch mal ganz kurz was nachfragen, damit ich es verstehe. Also die meisten Kommunalparlamente sind ja nicht ideal mit 100 Sitzen besetzt, damit wir einfach rechnen können. Also Dresden ist ja zum Beispiel 70 und viele sind ja noch viel kleiner, 20 oder 30 Sitze. Es ist immer prozentweise dann einfach alles abgerundet, nicht sitzweise, sodass gleich 2% oder sowas verloren gehen, oder?
Das ist doch richtig.
Die Sitze werden abgerundet.
Also kann man halt mehrere Prozent verlieren in einem kleinen Parlament, einfach weil dieses Verfahren das so vorsieht. Also nicht nur halt 0,9%, sondern im schlimmsten Fall im kleinen Parlament, was weiß ich, 2 oder 3%.
Ja, du hast ja erstmal diesen Idealanspruch errechnet. Der ist ja quasi eine Bruchrechnung aus Größe des Parlaments und deinem Wahlergebnis.
Mhm.
So, und da kommt halt eben diese krumme Zahl an Sitzanspruch heraus. Und mit dem Rockverfahren geht man erstmal hin und macht alles krumme weg, also rundet alle Zahlen ab. Dadurch entstehen dann diese Restsitze, die noch irgendwie verteilt werden müssen.
Okay, verstanden. Also in einem Parlament, wo man eigentlich, was weiß ich, 1,5% bräuchte für einen Sitz, aber 2,4% hat, wird auf 2% runtergerundet.
Nee.
Nein. Ja, genau. Das war auch das Problem in der ersten mündlichen Verhandlung. Es ist halt irgendwie Mathematik. Und also du hast ein Wahlergebnis und wir machen das jetzt mal, warte mal, wir machen das mal einfach. Wir gehen wirklich tatsächlich mal von einem Parlament aus, was 100 Sitze hat. Und einer Partei, die hat 1,9 der WählerInnenstimmen erreicht bei der Wahl. Dann hätte die jetzt 1,9 Sitzanspruch. Ne? Genau. So. Und das Rockverfahren rundet dann erstmal ab auf einen Sitz. Das ist dann irgendwie der abgerundete Idealanspruch, heißt das. Dadurch, dass alle Ergebnisse abgerundet werden, also alle Zahlen hinter den Kommatas einfach wegfallen, entstehen diese Restsitze. Und die Restsitze müssen dann jetzt noch verteilt werden. Da würde man jetzt eigentlich hingehen und sagen, ja klar, also die Partei, die dann eben so eine 9 hat hinterm Komma, die sollte dann noch einen Restsitz bekommen. Aber so funktioniert es leider nicht bei Simon Rock, sondern der hat sich da was ganz Besonderes ausgedacht. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Er nimmt dann den Idealanspruch einer Partei, also mit den Stellen hinterm Komma, und teilt das Ganze durch die nächstgrößere ganze Zahl. Also eine Partei, die 14,44 Sitzanspruch hatte, da wird dann, die hat ja dann erstmal schon diese 14 bekommen und für die Restsitze wird dann die 14,44 durch die 15 geteilt, durch die nächstgrößere ganze Zahl. Und das, was rauskommt, dieser Quotient, der wird ja immer kleiner 1 sein, weil man immer eine kleinere Zahl durch eine größere Zahl teilt, aber er nähert sich der 1 an. Und das Fatale dabei ist aber, dass jetzt nicht die Partei, die einen 9 hinterm Komma hatte, den höchsten Quotienten, also dieses höchste Ergebnis bekommt, sondern dass große Parteien, die viele Stimmen bekommen haben, da systematisch begünstigt werden. Und zwar wirklich systematisch, weil mathematisch gesehen, je größer diese Zahlen sind, also das Ergebnis wird ja geteilt durch die nächsthöhere Zahl, desto näher kommen sie sich, also kommen sich die beiden Zahlen. Deswegen wird dann auch der Quotient, das Ergebnis, sich der 1 annähern. Aber wir haben das tatsächlich mit vielen verschiedenen Größen kommunaler Parlamente durchgerechnet. Es gibt dann immer mal irgendwie so einen Ausreißer, aber in der Regel kann man halt sagen, je größer diese Zahlen sind, desto näher sind sie beieinander und desto eher geht dann hier dieser Quotient Richtung 1.
Dann die bevorzugt, die halt schon viele Stimmen haben, weil wenn du, was weiß ich, 29,1% hast und dann durch 30 gerechnet wird, ist natürlich klar, dass der Quotient da höher ist als wenn du, was weiß ich, 0,9% hast zu 1. Also, das ist ja logisch.
Ja.
Ach, scheiße.
So, und so werden dann nach diesem Rockverfahren die Restsitze verteilt. Und das ist halt eben Stein des Anstoßes. Erstmal wird ja schon dadurch, dass man alles abrundet, also diesen idealen Sitzanspruch abrundet, geht schon sehr viel Wählerinnenwillen verloren. Und dann in dem zweiten Schritt der Rechnung werden halt die Parteien mit höheren Wahlergebnissen. Ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn man von großen und kleinen Parteien spricht, weil auf kommunaler Ebene kann das auch schon mal anders sein, aber trotzdem bürgert sich das natürlich so ein. Aber es sind ja letztendlich Parteien mit einem hohen Wahlergebnis, die dann in dem zweiten Schritt, also bei der Vergabe der Restsitze, einfach mathematisch im Vorteil sind.
Ja, also ich muss noch mal ganz kurz korrigieren, weil du hast schon wieder die ganze Prozent gerechnet, aber es geht ja um Sitze und nicht Prozent.
Bleibt kompliziert, ja. Wir haben in NRW bei der letzten Kommunalwahl 2020 22 kommunale Mandate gehabt in ganz NRW und mit diesem neuen Sitzzuteilungsverfahren hätten wir bei gleichen Wahlergebnissen nur 13 Mandate bekommen. Also das ist ein ganz schön großer Unterschied.
Ja, das ist ganz schön heftig. Ist ja fast die Hälfte plus.
Und da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also dieses Verfahren von diesem Herrn Rock, ist das schon eingeführt oder soll das noch eingeführt werden? Weil dieses Jahr geht's ja bei euch in NRW auch um die Kommunalwahl und Sitze. Und wenn ich das so höre, 13 zu 22, da wird mir direkt ein bisschen Angst.
Ja, es ist tatsächlich beschlossen worden, eben letztes Jahr kurz vor der Sommerpause. Und deshalb bleibt jetzt kein anderer Weg, als gegen dieses Gesetz oder diese Gesetzesänderung zu klagen.
Genau, und ihr habt jetzt als Piratenpartei eine Klage eingereicht, aber auch andere Parteien. Kannst du noch mal erklären, wie es dazu gekommen ist, dass es nicht eine Klage ist, dass es jetzt sinnvoller ist, dass mehrere Klagen laufen?
Also es war schon von Anfang an sehr klar, dass die FDP klagen wird. Die FDP sitzt ja im Landtag, die hat das alles ja schon in den Ausschüssen verfolgen können und die waren dann so die Ersten, die gesagt haben, nee, das geht auf keinen Fall, da werden wir Klage einreichen. Ich habe so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt Richtung anderer, kleinerer Parteien, mit denen wir hier und da ja auch schon mal zusammengearbeitet haben, auch auf Bundesebene. Da kam aber irgendwie so nichts zurück und dann haben wir uns halt entschlossen, wir klagen alleine als Piratenpartei. Letztendlich sind 5 Klagen eingegangen beim Verfassungsgericht, also FDP, wie schon erwähnt. Dann hat Volt geklagt, BSW hat geklagt und die Partei. Und wir, also insgesamt 5.
Okay, und da war ja jetzt schon letzte Woche der erste Termin vor Gericht. Was ist denn da besprochen worden? Also du hast gesagt, sehr viel nochmal Mathematik, aber was ist da passiert?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ja in meinem ganzen Leben, und das ist schon recht lange, noch nie vor Gericht gewesen. Ich fand das also alles relativ spannend. Es kamen also dann 7 VerfassungsrichterInnen rein, oder sprich 6 Richter und die vorsitzende Richterin. Und der Saal 1 hört sich groß an, war jetzt aber auch nicht so übertrieben groß. Und dadurch, dass da 6 Parteien geklagt haben, die natürlich, oder 5, die alle anwesend waren und dann ihre rechtlichen Vertreter dabei hatten und auf der Gegenseite eben auch noch, der Herr Rock war da, sein Fraktionsgeschäftsführer war da, der Vertreter mit Assistenten war da. Und man hatte auch noch 2 Mathematiker eingeladen. Also einer wurde von der FDP eingeladen und einer vom Landtag. Denn wir haben ja quasi gegen den Landtag geklagt. Jetzt nicht gegen Simon Rock oder die Grünen, sondern gegen die Entscheidung des Landtages. Ja, es ging eigentlich darum, dass das Gericht halt ein paar Fragen hatte und ein paar Dinge so im Vorfeld irgendwie abklopfen wollte. Und jetzt ziehen die sich zurück und das Urteil wird am 20. Mai verkündet. Das ist dann die zweite Verhandlung, wo es aber eben nur noch um die Urteilsverkündung geht.
Und das steht auch fest, dass am 20. Mai irgendeine Entscheidung kommt, sodass die sich auch dann direkt auswirkt auf die Wahl im Herbst bei euch, im September? Oder gibt es da irgendeine Variante, dass das doch nicht rechtzeitig passieren könnte, wenn ihr jetzt Recht erhaltet?
Nein, also das soll dann tatsächlich eben, deswegen wird sich da jetzt quasi auch beeilt. Es gibt ja Fristen, man muss ja irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr warten. Das ist dann diese Klagefrist und dann wurde natürlich erstmal gesammelt und dann wurde alles durchgelesen. Es sind ja Berge von Papier und man möchte sich aber doch so in der Art beeilen, dass das auf jeden Fall bei der kommenden Kommunalwahl gültig ist. Also entweder geht es zurück zu dem alten System, sans le guichet pass, oder halt eben nicht und dann haben wir das Rockverfahren. Und ich muss sagen, ich war, als wir beschlossen haben, hier in NRW, dass wir Klage einreichen, war ich eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das gewinnen werden. Wir haben den Professor Dr. Piroth für uns als juristischen Vertreter gewinnen können. Der hat uns damals 2016, 2017 auch gegen die kommunale Sperrklausel vertreten. Da haben wir ja auch geklagt, da haben wir gewonnen. Und das ist ein sehr anerkannter Verfassungsrechtler. Auch die anderen Parteien sind durchaus mit Größen auf diesem Gebiet angetreten. Nach der Verhandlung war mein Bauchgefühl nicht mehr ganz so gut. Vielleicht, weil das doch alles sehr verwirrend war und die Mathematiker eigentlich noch mehr verwirrt haben, als die Dinge irgendwie aufzuklären.
Ja, ich befürchte, dass da das Bauchgefühl zwischendurch gar nicht mal so doll Indiz gibt, weil es einfach eine total krasse Ausnahmesituation ist. Ich meine, vor so einem Verfassungsgericht, und dann geht es ja doch um relativ viel, und ihr seid also im Prozess ja ein Stück weit auch dann nicht, also machtlos ist das falsche Wort, aber ja, also der wichtigste Schritt ist ja, dass ihr überhaupt klagt, aber wie es dann läuft, liegt am Ende doch in der Hand vom Gericht, und das ist schon auch eine Scheißsituation. Und wahrscheinlich auch sehr teuer. Es ergibt wahrscheinlich gerade ganz viel Sinn, wenn Leute euch spenden, um die Gerichtskosten mitzutragen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das war natürlich eine Entscheidung. Und wir haben das ja nicht nur einfach so im Landesvorstand beschlossen, sondern wir haben online einen innerparteilichen Austausch gemacht, wo ich halt eben auch nochmal erklärt hatte, worum es geht, weil ich eben auch dachte ja, nur wenn im Landesvorstand 5-6 Leute sagen, ja komm, wir klagen jetzt, da möchte ich eigentlich erstmal auch von den Leuten, die gerade MandatsträgerInnen sind und in den Parlamenten sind, hören, was die dazu sagen. Ja, also Spenden sind natürlich immer gerne gesehen. Man kann das natürlich auch zweckgebunden spenden. Was noch nicht so ganz klar ist, ist, wenn wir die Klage gewinnen, wird ja ein Teil der Kosten dann übernommen. Aber das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich denke, das liegt so ungefähr bei der Hälfte.
Okay. Also du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, mit dass ihr die aktuellen MandatsträgerInnen angefragt habt. Wie würdest denn du einschätzen, ist denn gerade die Motivation bei euch im Landesverband, wenn dieses Damoklesschwert über euch schwebt, dass ihr vielleicht viel schlechtere Chancen auf Sitze habt? Und ihr müsst ja eigentlich schon mitten im Kommunalwahlkampf sein. Ich meine, es sind ja nur ein paar Monate noch hin. Ist das zu merken? Also macht das was mit euch, mit den Mitgliedern bei der Motivation? Ich stelle mir das eine sehr, sehr schwere Situation vor, die Leute zu motivieren gerade.
Ja, ich denke, dass das vielleicht ich sag mal so, nicht bis ganz in die Partei hineingegangen ist. Also ich glaube, die Leute, die sich auf die Kommunalwahl vorbereiten, die denken da jetzt gar nicht so viel drüber nach. Vielleicht hoffen sie einfach, dass wir die Klage gewinnen. Aber was haben sie letztendlich? Haben sie ja keine andere Chance, als jetzt das Bestmögliche zu tun. Dort, wo wir schon in den Parlamenten sind, müssen wir ja diese unsäglichen Unterstützungsunterschriften nicht sammeln. Das heißt, die Leute machen jetzt ihre Aufstellungsversammlungen und sortieren sich. Und ja, heiße Wahlkampfphase ist ja dann ja quasi irgendwie beginnt in den Sommerferien sozusagen bei uns.
Ja, also weil ich kenne es halt andersrum. Wir haben die Änderung der Sitzverteilung ja erst zur letzten Wahl gehabt, zu 2024. Und es war auf einmal viel mehr Motivation da, auch in den Stadtbezirksebenen richtig Wahlkampf zu machen, die wir vorher gar nicht hatten, weil es für uns eh aussichtslos war. Also da sind im Schnitt 20 Sitze, da wäre für uns ohne die Änderung der Sitzverteilung halt gar kein Land gewesen, außer in den, sag ich jetzt mal, linken Hochburgen. Aber so hat's halt in 6 Stadtbezirksbeiräten geklappt. Und ja, wenn ich mir das jetzt andersrum vorstelle, also ich drück euch sowas von die Daumen, dass das klappt. Und ich bin ganz froh, dass die Leute einfach stoisch weitermachen und hoffen bei euch.
Weil ich kurz noch ergänzend sagen würde, ich weiß gar nicht genau, also ich, klar, also motiviert hat es auf jeden Fall, weil wir wussten, wir brauchen nicht unbedingt so viel, wie wir es sonst gebraucht hätten. Aber rein vom Ergebnis her weiß ich gar nicht, ob wir darauf angewiesen wären. Weil wir haben ja doch immer relativ viel Prozent auch geholt.
Also ich habe nicht alle Ergebnisse im Kopf, aber ich befürchte doch bei einigen schon. Also vielleicht hätte es auch sogar mich getroffen. Also ich müsste noch mal gucken. Aber bei uns hätte es zumindest Sitze erwischt, das weiß ich noch. Also bei uns in dem Kotter Stadtbezirksbeirat, weil ich glaube zum Beispiel der Kollege von die Partei hätte es nicht geschafft, als Beispiel. Also es hätte definitiv ein paar Verschiebungen gegeben auf der Ebene.
Ja, also genau das, ich meinte jetzt auch nur von den Piraten jetzt halt.
Aber an sich hat es sehr zur Motivation geholfen und vor allen Dingen nicht nur in den linken Hochburgen sichtbar zu sein, sondern auch woanders, weil wir halt wussten, hey, wir haben auf einmal überall Chancen und wenn sich das halt ins Gegenteil ändert, ich meine, es ist ja gerade nach der Bundestagswahl auch nicht unbedingt die fröhlichste Zeit für progressivere Parteien und auch nicht unbedingt für kleine Parteien mit diesen ganzen Wahlkämpfen halt gegen Kleinparteien, die von, ja, jetzt sage ich Kleinparteien, ich weiß, Max ist nicht so vakuum, aber es war halt schon auch viel Stimmungsmache, wir müssen alle taktisch wählen und wenn dann auch noch so ein Dämpfer kommt, das ist schon nicht gerade gesund für die Demokratie, will ich mal sagen.
Ja, das ist ja genau das Problem. Und ich meine, das ist jetzt in NRW innerhalb von 10 Jahren der zweite Versuch. Ich hatte ja gerade gesagt, Sperrklausel hatten wir ja auch schon. 2,5% sollte das sein für die kommunalen Parlamente. Das war 2016. Ich verstehe nicht so ganz, was denn eigentlich das Problem ist, dass man da irgendwie kleinere Parteien ausschließen möchte. Denn ich denke, es ist gerade jetzt wichtig, dass die Wähler in eine möglichst große Spannbreite an Möglichkeiten haben und an aussichtsreichen Parteien, weil man verschenkt ja seine Stimme auch nicht so gerne. Wie du gerade sagtest, man müsste da jetzt dann irgendwie anders wählen. Ja? Also eine Partei wählen, von der man fast davon ausgeht, dass sie dann nicht ins Parlament kommt. Das ist schon was für Hartgesottene oder für Leute, die sich halt auch noch ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigen. Weil es geht ja den kleineren Parteien nicht unbedingt nur darum, in ein Parlament einzuziehen, sondern es geht ja auch darum, wieder in die Parteienfinanzierung reinzukommen. Oder wenn man jetzt irgendwie so mal bei 2 oder 3% landet, mal wieder in irgendwelchen Statistiken plötzlich sichtbar zu sein. Das sind ja auch sehr, sehr wichtige Sachen für kleinere Parteien.
Ja, und vor allen Dingen, also gerade Sperrklausel auf Kommunalebene, da geht es ja noch nicht mal um Parteienfinanzierung. Das heißt, da gibt es ja noch nicht mal ein Argument zu sagen, bitte wähl uns, auch wenn wir die 2,5% nicht schaffen. Das wäre ja bei größeren Wahlen sogar noch so, dass man sagen, dass man zumindest ein paar Leute noch kriegt, dass man sagt, okay, wir werden wahrscheinlich die 5% nicht schaffen, aber wenn wir 0,5% schaffen, dann haben wir die Finanzierung, oder wenn wir 1% schaffen in einer Landtagswahl und so. Und das ist ja, also das fällt ja komplett dann in dem Moment noch weg. Also ich verstehe es auch gar nicht. Das ist halt, weiß ich nicht, also das ist schon irgendwie ganz schön hinterhältig sozusagen.
Ja, was ich sehr interessant fand, da hatte ich mich auch nochmal mit Professor Piro drüber unterhalten. Wie gesagt, er hatte uns ja zur Klage gegen die Sperrklausel auch vertreten. Damals, als diese Sperrklausel eingeführt wurde, gab es dann von den Befürwortern so Argumente wie die Zersplitterung unserer kommunalen Parlamente, die Verwaltung ist überfordert mit so vielen Parteien, Sitzungen dehnen sich bis in die späten Abendstunden. Das waren so Argumente damals, dass man gesagt hat, jetzt wo es ja zunehmend mehr kleinere Parteien gibt, müssen wir kommunale Sperrklausel einführen. Und interessant ist, dass diese ganzen Argumente hätten vor Gericht, als dann Klage eingereicht wurde, auch damals waren wir ja nicht die Einzigen, dafür hätte es Nachweise, Beweise geben müssen. Ja, dass wirklich, also Professor Pirut sagte, er hätte da erwartet, dass da irgendwelche kommunalen Politiker kommen, Oberbürgermeister und so weiter und Statistiken hinlegen und sagen, hier seid, ne, so und so viele Jahren sind unsere Sitzungen fast doppelt so lang oder keine Ahnung, sowas. Und diese ganzen Belege oder Beweise sind halt damals nicht erbracht worden. Deswegen ging das relativ schnell mit der Sperrklausel, dass die einfach abgelehnt wurde.
Ist ja auch logisch. Also wenn du mal drüber nachdenkst, es gibt ja extra noch die Fraktionen. Und je nachdem, wie es halt festgelegt ist, hier sind es 4 Sitze, die sich zusammentun müssen zu einer Fraktion, wird ja dann schon ein bisschen aufgeräumt, wer überhaupt Anträge stellen darf. Ja. Das ist ja dann die nächste praktische Hürde. Also du kriegst ja gar nicht automatisch mehr Anträge, bloß weil mehr Parteien drin sind zum Beispiel. Das ist ja trotzdem themenabhängig und viel mehr Fraktionen machen nicht unbedingt mehr Anträge und auch nicht mehr Diskussionen. Also es muss ja auch, was weiß ich, eine Partei wie die SPD sich nicht alle einig sein und dann können die sich auch noch mal streiten und einzelne Redeanträge fordern oder sowas. Also ich verstehe es nicht, also ich verstehe es gar nicht, außer dass es wahrscheinlich ein verzweifelter Versuch ist, den Status quo zu erhalten.
Ja, und dann auch, finde ich halt auch nochmal gemein, also gerade diese 2,5% kommunal ist ja gleich mal richtig viel, weil wenn ich überlege, also ich weiß nicht, wir haben jetzt in Dresden aktuell mehr als 2,5% geholt, aber das war ja eine Entwicklung. Wenn wir es von Anfang an hätten schaffen müssen, 2,5%, wäre das ja nie so weit gekommen.
Bei der Sperrklausel ist es ja nun auch so, dass selbst wenn es jetzt keine explizite gibt, so wie bei Landtags- oder Bundestagswahlen, gibt es ja immer diese, nennt sich tatsächlich implizite Sperrklausel, also oder natürliche Sperrklausel. Also je kleiner ein kommunales Parlament ist, desto höher ist ja die Hürde, um überhaupt mit einem Sitz reinzukommen. Also das gibt es ja sowieso schon mal.
Ja.
Weil sonst würde ja jede Partei, die eine Stimme kriegt, irgendwie einen Sitz bekommen. Und das ist nun mal nicht so.
Genau. Also halt dann wieder je nach, da sind wir wieder beim anderen Thema, ist ja dann je nach Verfahren ab, wie viel Prozent man dann das bekommt. Also ob es dann schon bei weniger als 1%, also andersrum, ob es dann schon bei weniger als einem Sitz theoretisch für einen Sitz reicht oder ob es halt mehr als ein Sitz sein muss, sozusagen, prozentual gesehen.
Ja, und ich habe mich tatsächlich wirklich, als ich nach Münster gefahren bin, also das Oberverwaltungsgericht, wo der Verfassungsgerichtshof tagt, das ist bei uns in Münster. Und als ich hingefahren bin, habe ich irgendwie nochmal so überlegt, verdammt nochmal, warum ist es nun ausgerechnet ein Politiker von Bündnis 90 Die Grünen, der da mit so einem komischen neuen Verfahren kommt, mit der Begründung, dass kleinere Parteien überproportional begünstigt werden. Und was stört euch denn so daran, wenn die Piratenpartei irgendwo einen Sitz hat und sich dann, was weiß ich, mit Volt oder die Partei oder mit wem auch immer zusammentut in einer Fraktion Und ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der Simon Rock an diesem Verfahren gearbeitet hat. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die größeren Parteien zunehmend Angst haben, weil es ja doch, man sieht es auf Landesebene, zunehmend schwieriger wird, an der AfD vorbei eine Mehrheit, also eine Koalition zusammenzubekommen. Und dann könnte tatsächlich dieser eine Restsitz durchaus oder der zwei Restsitze durchaus sehr viel ausmachen. Ist jetzt eine steile These von mir, aber why not?
Es ist halt sehr kurzfristig gedacht, weil es ja nicht unbedingt es ist halt nicht demokratiefördernd.
Nein, es ist ganz abgesehen von den Schicksalen kleiner oder Kleinstparteien, wie gegenüber das immer gerne genannt haben, wo ich immer dachte, Leute, hier sitzt die FDP, wir sprechen nicht über Kleinstparteien. Also ganz abgesehen von unserem Schicksal, dass wir halt eben eine kleine Partei sind, finde ich es halt unglaublich wichtig, dass man ein Verfahren findet, wo möglichst viel Wählerinnen Wählern irgendwie berücksichtigt wird. Und das ist ja das Gemeine, dass da einfach irgendwie die Stimmen einfach mal so wegfallen. Einmal im ersten Schritt und im zweiten Schritt werden sie dann trotzdem auch nicht berücksichtigt.
Ja, und ganz anders, also sie werden sogar noch mal irgendwie, also sie werden anders berücksichtigt oder sie werden falsch berücksichtigt. Keine Ahnung, ich kann es gerade nicht besser ausdrücken, aber ich finde das so absurd, weil du hast es ja vorhin erklärt, dass man halt irgendwie sagt, okay, man nimmt diese, also man rechnet aus, okay, so viele Sitze würde diese Partei bekommen, dann rundet man das ab und sagt dann, okay, jetzt haben wir irgendwie eine Anzahl von Restsitzen. Ja, aber ich habe ja nicht nur, du hast ja nicht nur eine Anzahl von Restsitzen in dem Moment, sondern auch eine Anzahl von Restprozenten, die du eigentlich dann darauf anwenden könntest, aber so wird's ja nicht gemacht.
Ja, die Perspektive ist schräg. Also es geht halt nur drum, möglichst einfaches Parlament zu besetzen und gar nicht die Stimmen möglichst gut zu vertreten. Eigentlich so, wie es Vaku am Anfang gesagt hat. Und das merken die Leute vielleicht jetzt nicht beim ersten Mal, aber dann bei der nächsten Wahl merken sie es, dass wenn sie kleinere Parteien wählen, die weniger Stimmen bekommen, dass sie dann wahrscheinlich nicht vertreten werden. Und das beeinflusst die Leute dann auch wieder. Und dann wählen sie vielleicht irgendwas, was nicht so richtig passt oder bleiben aus Frust zu Hause, was ja ein riesengroßes Problem ist, dass Leute dann einfach denken, ach, die machen doch sowieso, was sie wollen und für mich gibt es kein Angebot, also bleibe ich zu Hause.
Was wir ja jetzt auch immer wieder erleben, was ich möchte das auf keinen Fall verteidigen, ich finde das völlig falsch und finde das auch nicht gut begründet, aber es gibt halt Leute, die sagen dann, ja, was soll ich denn sonst wählen, ich will, dass sich was verändert, also wähle ich die AfD, weil alles andere kommt ja nicht rein.
Ja, das ist genau das, was ich meinte, ne? Dass man halt eben eine Bandbreite hat an alternativen Möglichkeiten, wenn man irgendwie, was ja in Umfragen immer deutlich wird, mit der Politik momentan, mit den etablierten Parteien unzufrieden ist, dann hat man halt eben, dann kann man von mir aus die Tierschutzpartei wählen oder die Klimaliste oder die Piraten. Aber wenn man diese Auswahl nicht mehr hat, weil man sagt, die schaffen es ja eh alle nicht, dann befürchte ich, gehen da eben mehr Stimmen zu einer Alternative, die in großen Teilen rechtsradikal ist.
Ja, das befürchte ich auch. So, egal wie man das findet, also ob man, ich habe ja selber schon gesagt, ich finde es nicht nachvollziehbar, aber aber es ist halt leider was passiert. Naja, also dann würde ich auf jeden Fall sagen, also ich weiß nicht, wann war jetzt nochmal der nächste Termin? Ich habe es schon wieder vergessen.
20. Mai ist die Urteilsverkündung und ja, das ist natürlich ein bisschen schade, dass es erst so spät ist, aber lässt sich nicht ändern. Kommunalwahl ist am 14. September. Ich hätte es halt schick gefunden, wenn man ja im Voraus weiß, wie das dann letztendlich ausgerechnet wird, aber ich will da jetzt nicht Kalkül unterstellen, dass man sowas dann kurz vor der Sommerpause macht, genauso wenig will ich Kalkül unterstellen, dass man irgendwie es für nicht wichtig erachtet, die Gutachten, die vom Innenministerium angefragt worden sind, einfach erstmal nicht zu veröffentlichen. Da musst du dann erstmal, frag den Staat hin und aufs Informationsfreiheitsgesetz pochen und sagen, wir wollen diese Gutachten haben, bitte veröffentlichen Sie die. Es ist irgendwie alles so ein bisschen gar nicht geil. Ich finde es irgendwie, ja, ist kein guter Stil, oder?
Ja, du bist auch wohlwollender als ich, weil ich würde dann schon langsam anfangen, Kalkül zu unterstellen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch guckt, dass ja auch das IFG unter Beschuss steht sozusagen. Aber ja.
Ja, stimmt. Das kommt jetzt noch oben drauf, genau. Ach so, ja, das war interessant, weil das war, nachdem bei so einer Verhandlung erstmal alle einmal reden dürfen, ne, also alle, die geklagt haben, dürfen einmal reden, die Beklagten, wurden dann, war natürlich dann Zeit, dass die RichterInnen dann Fragen stellen dürfen. Und die erste Frage von einem der Richter war, warum denn speziell das eine Gutachten, was sich sehr kritisch mit dem Rock-Verfahren befasst hat, zunächst nicht veröffentlicht wurde, sondern erst auf Nachfrage von Frag den Staat, antwortete der parlamentarische Geschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen, ja, es sei ja eigentlich nicht verpflichtend, alle Gutachten, die von der Landesregierung angefordert werden, zu veröffentlichen, und wir haben das nicht veröffentlicht. Da war jetzt nicht ganz klar, wen er mit wir meint, aber die Begründung war, weil uns da ein wenig die Sorgfalt gefehlt hat. Da ging ein ziemliches Raunen durch Saal 1.
Ist ja auch eine schöne Formulierung. Oh Gott, oh Gott.
Ja, nur vor allen Dingen, ich meine, so ein Gutachten wird ja auch nicht mal so eben angefragt, weil man da Spaß dran hat oder Geld übrig hat oder so, sondern doch letztendlich, ja, um sich auch selber abzusichern, dass das eine Sache ist, die, also ne, komplett neues Sitzzuteilungsverfahren, das muss ja Hand und Fuß haben, sonst fliegt uns das bei der Kommunalwahl möglicherweise komplett um die Ohren, weil es ja noch gänzlich unerprobt ist. Und dann werden Gutachten angefordert, die mit Sicherheit ja auch Geld kosten, von sehr honoren Menschen, die sich hier der Herr Puckelsheimer, dessen Gutachten nicht veröffentlicht wurde, weil er da sehr kritisch war, ist ein Mensch, der sich mit eigentlich nichts anderem als mit Sitzzuteilungsverfahren befasst. Das ist ein Mathematiker, der ein eigenes System entwickelt hat, für die Schweiz, glaube ich, oder so. Ja, und dem also eine fehlende Sorgfalt zu unterstellen, finde ich schon einen ziemlichen Hammer.
Ich glaube, man wollte einfach, oder ich glaube, man wollte nur Gutachten haben, die die eigene ja, nicht Meinung will ich jetzt nicht, passt nicht ganz, aber ja, das quasi bestätigen, was man eh machen wollte. Und ich glaube, das hat einem, hat dann, glaube ich, eher, ja, war, glaube ich, ein bisschen unliebsam, dass dann doch was, doch ein bisschen Gegenwind kam. Das ist jetzt eine Unterstellung, aber ja.
Das ist zumindest ja eine Theorie.
Ja, ja. Ich glaube, er war auf die Frage auch nicht vorbereitet, weil ich finde es schon ein starkes Stück, sowas so abzuwerten.
Auf jeden Fall krass. Also, ich finde das gerade ganz schön bitter, dass da sowas unterstellt wird. Naja. Na, und stellt euch mal im Gegenteil vor, wenn jetzt wirklich dieses Verfahren eingeführt werden würde und dann halt rauskommt, dass es nicht wasserdicht ist und dann einfach alle Kommunalwahlen in ganz NRW, was ein riesengroßes Flächenbundesland ist, wiederholt werden müssten. Also der Aufwand, die Kosten, das ist ja, also ist ja klar, dass da möglichst ja, doll hingeguckt wird. Und dann sowas zu unterstellen, ja, spannend. Und auch, dass auch kritisch hingeguckt werden muss.
Ja, und es ist eigentlich auch eine Sache, die von einigen der Rechtsvertreter eben auch angemerkt wurde. Ja, warum, um Himmels Willen, muss hier ein komplett neues Verfahren hin, ist, was das noch nie in der Politik, aber auch sonst nirgendwo irgendwie mal verwendet worden ist. Also, ne, das, ich meine, wir haben drei populäre Verfahren, die in Deutschland Anwendung finden, und jetzt muss ein viertes her. Und das eben doch auch relativ kurz vor der Kommunalwahl, ohne die Möglichkeit, jetzt das noch zu evaluieren oder in irgendeiner Form auszuprobieren, war eben auch ein Argument.
Ja, da weiß ich gar nicht, wie das in der Politikwissenschaft sonst ablaufen würde, wie so Verfahren eingeführt werden. Da muss ich sagen, da bin ich blank.
Ja, also ich finde vor allen Dingen, du musst erstmal eine gute Begründung haben, überhaupt ein neues Verfahren einführen zu wollen. Und was ich bis jetzt gehört habe, an Begründung für dieses Verfahren, finde ich nicht besonders gut.
Ja, sie haben ja diesmal alles weggelassen, was sie zur Sperrklausel aufgefahren haben, weil sie, es waren ja die gleichen Parteien, ne? Sperrklausel, damals war die Regierung zwar rot-grün, aber die hat sich die CDU mit ins Boot geholt für die Zweidrittelmehrheit und es sind also die gleichen drei Parteien, die jetzt auch wieder dieses neue Gesetz beschlossen haben. Also diese ganzen Argumente mit Zersplitterung und so weiter, das haben sie sich ja gespart. Das einzige Argument ist das mit dieser überproportionalen Begünstigung kleinerer Parteien. Und wenn man da nachhakt, kommt halt eben, ja, wenn es um ein oder zwei Sitze geht, geht es um 100%. Und das sei dieses überproportional, also vereinfacht natürlich jetzt. Ne? Den Mathematiker kann ich nicht zitieren, der das da nochmal versucht hat darzulegen.
Wenn das aber eigentlich auch, also finde ich trotzdem eine schwache Begründung, weil ich meine, du hast es jetzt ja auch nicht so, also bist ja davon auch nicht überzeugt, ne? Aber ich finde halt, also weil, ja, okay, es geht halt um 100%, wenn du von einem auf zwei Sitze gehst, theoretisch, aber es geht am Ende nur um einen Sitz. Bei einer großen Partei, wenn die bei 0,5 steht, dann geht es auch um einen Sitz.
Es geht vor allen Dingen immer um die gleiche Anzahl an WählerInnenstimmen.
Ja, das, also das stimmt.
Die 9 hinterm Komma repräsentiert eine ganz bestimmte Anzahl von Stimmen. Und das, wie gesagt, egal ob vorne eine 20 steht oder nur eine 1.
Ja, aber um die scheint es halt nicht zu gehen bei der Änderung.
Ja, das stimmt. Also das verstehe ich, genau, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, den hast du jetzt auch schon mehrfach gemacht. Aber das einfach, ja. Also warum sollen die 0,9 Mehrwert sein, nur weil vor dem Komma die Zahl größer ist?
Ja, genau. Naja, es bleibt spannend bis zum 20. Mai und ich hoffe, dass wir die Klage gewinnen. Aber auch wie auch immer es ausgeht, dass das halt nicht zu irgendwie so einem Frust führt, so nach dem Motto, dann hat das ja eh alles keinen Sinn mehr, weil das wäre natürlich genau das, was nicht passieren sollte. Ich will jetzt da auch niemandem unterstellen, dass das genau das ist, was sich irgendjemand vorstellt.
Ich würde da auch nochmal versuchen, so ein bisschen vielleicht das Positive zu sehen. Also selbst wenn es jetzt, also ich hoffe natürlich, dass, also ich drücke die Daumen, dass es klappt für uns sozusagen. und ich denke aber auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch so in den einzelnen Kommunalparlamenten und in den Städten dann sozusagen aussieht. Aber ich glaube auch, dadurch, dass dort ja schon teilweise zumindest ja auch Mandate sind, wird es ja auch nochmal ein bisschen einfacher, sozusagen zumindest zu begründen, warum wollen wir jetzt wieder gewählt werden.
Ja, das ist richtig. Nur NRW ist natürlich ein großes Land und wir sind in vielen Kommunen halt eben auch nicht vertreten. Und da halt wieder was aufzubauen, dürfte halt eben auch entsprechend schwieriger sein. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Kommunalpolitik halt eben auch immer so ein bisschen als Schule bezeichnet, ne? Für Leute, die in die Politik gehen. Also dass man Kommunalpolitik so für den Anfängern empfiehlt sozusagen. Das war ja auch bei uns Piraten damals irgendwie eher so andersrum. Wir waren plötzlich in 4 Landtagen oder sagen wir mal 3 Landtage und im Abgeordnetenhaus Berlin. Ohne halt eben da mit PolitikerInnen aufwarten zu können, die irgendeine Erfahrung, was das angeht, in irgendwelchen Parlamenten im Vorfeld hatten.
Ja, wobei ich da persönlich aber finde, dass es eigentlich, also sich da nicht viel nimmt. Es sind halt andere Themenfelder, ne? Weil ich irgendwie so denke, auch kommunal oder gerade kommunal werden viele wichtige Dinge entschieden.
Ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, wie hoch bei euch die Wahlbeteiligung war bei der Kommunalwahl. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass obwohl es bei Kommunalpolitik wirklich um die Sachen vor der Haustür geht, ja, was weiß ich, die Straße, der Bürgersteig, der Park um die Ecke, die Schule, dass das irgendwie bei den Menschen nicht so ankommt, weil da wird zu wenig berichtet. Ich meine, dass die Beteiligung bei Kommunalwahlen auch immer sehr viel niedriger ist als bei anderen Wahlen.
Ja, die Beobachtung würde ich so teilen, ja.
Na, obwohl wir jetzt halt im speziellen Fall bei uns das Glück hatten, dass es mit der EU-Wahl gekoppelt war. Also war für uns dann auch mehr Stress. Aber das ist natürlich gut, wenn die Leute halt eh gehen, dann auch da das Kreuzchen zu machen. Ich glaube, bei uns in Dresden war es stadtweit knapp über 70%, aber hier in einigen Ecken bei uns hier direkt Richtung Gorbitz und so, da waren es auch nur 60% oder so teilweise. Also da war es dann wirklich schon bedeutend niedriger.
Ich sag mal, Oberbürgermeisterwahl, da ist immer auf jeden Fall extrem niedrig.
Ja, weil du den Leuten auch erstmal erklären musst, was da die Funktion ist. Also das ist so das Nächste. Ja, aber ich wollte noch mal ganz kurz auf was, weil du hast es gerade so schön gesagt, wäre ja auch ein Sieg dann für uns, Flo. Das ist ja auch so ganz egoistisch das nächste Problem. Wenn ihr jetzt nicht gewinnt in NRW oder wir nicht gewinnen in NRW, dann könnte das ja auch verleiten, jetzt für andere Bundesländer das nach und nach überall einzuführen, dass dann halt, ja, Stimmen leichter verloren gehen und dieses Rockverfahren eingeführt werden würde. Also das wäre auch so das Nächste, wenn es jetzt da scheitert am 20.05., dann ist es viel unwahrscheinlicher, dass irgendwer anders auch auf die komische Idee kommt, das einführen zu wollen.
Ja, das stimmt. Und ich habe ehrlich gesagt das jetzt nicht recherchiert, aber so am Rande mit halbem Ohr gehört, dass in Hessen auch das Sitzzuteilungsverfahren geändert werden soll. Ich weiß jetzt nicht, wann in Hessen Kommunalwahlen sind, aber ich gelesen habe, ich meine ich, dass man zu dem De Hondt-Verfahren zurück möchte, was ja auch für kleine Parteien nicht besonders gut ist.
Das wäre ziemlich übel.
Also wenn ich so nachgucke, die müssten auch bald wieder sein, weil die das letzte Mal 2021 gewählt.
Ja, dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Hm.
Ja. Ja, es ist eh komisch. Ich verstehe das auch nicht so richtig. Also, nee, also kann ich auch ganz ehrlich, persönlich kann ich es nicht verstehen, wieso man überhaupt, also klar, ich kann mir das schon denken, warum dann große Parteien oder Parteien mit vielen Stimmen sowas machen wollen. Aber so rein aus einer Logik heraus kann ich es nicht nachvollziehen, warum man das Wahlverfahren ändern möchte, weil es halt in meinen Augen, also zumindest von denen, die mir bekannt sind, ist das Aktuelle eigentlich das Fairste.
Na, auch aus so einer mathematischen Gerechtigkeit her.
Bei dieser Verteilung der Restsitze kann es durchaus sein, dass eine Partei, die eine 1 hinterm Komma hat, einen Restsitz bekommt und eine Partei, die eine 9 hinterm Komma hat, eben nicht.
Ja.
Fehlt uns noch irgendein Thema? Wir haben, wann es entschieden wird, wir haben viel Metadiskussion, was das auch vor allen Dingen mit den verlorenen Stimmen macht und mit der Motivation. Gibt es noch eine Frage, die wir stellen sollten?
Nee, mir fällt eigentlich auch nichts ein. Wie gesagt, mir ist es halt einfach auch nur wichtig, dass man nicht immer nur sagt, die armen kleinen Parteien werden da benachteiligt, sondern dass es halt eben nach diesem Berechnungsmodell ganz klar ist, dass der Wille von den Menschen, die da zur Wahl gegangen sind, halt weniger berücksichtigt wird als mit dem bisher gültigen Saint-Legu-Schepers-Verfahren.
Ja, das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Schlusswort, würde ich sagen.
Yay!
Ja.
Ja, dann, liebe Vaku, ganz, ganz lieben Dank, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist und uns aufgeschlaut hast, auch wenn ich teilweise sehr verwirrte Fragen gestellt habe mit den ganzen Verfahren. Ja, vielen, vielen lieben Dank und einfach auch tausend Dank, dass ihr diesen Kampf für uns alle führt, weil ja, es ist einfach wichtig, dass die Stimmen berücksichtigt werden.
Ja, genau. Also nochmal vielen Dank für die Einladung und ja, ich hoffe, dass das keine Schule macht, was wir hier gerade in NRW erleben. Und ich hoffe, dass ich es einigermaßen korrekt alles erklärt habe und nicht schon in meinem Kopf so ein bisschen mehr Meinung als Fakten hatte. Aber ich weiß nicht, habt ihr eine Linksammlung unter eurem Podcast?
Oh ja, also je mehr, desto besser. Also wenn du da noch was für uns hast, schick's uns sehr gerne.
Ja, mache ich, stelle ich euch zusammen. Also es gibt ja auch ein paar Artikel von Rechtsanwälten und dann diese Gutachten und das alles, das kann ich euch alles schicken. Dann kann man sich auch selber noch eine Meinung bilden.
Das klingt gut. Und wir werden auf jeden Fall da dranbleiben, logischerweise. Es ist ja auch, betrifft uns ja auch selber und dass wir dann da auch nochmal ein Update geben. Ich weiß nicht, ob du da nochmal Zeit hast, mal sehen, oder ob wir es dann einfach nur nochmal als Update bringen. Ja, wird sich dann entscheiden, aber ist ja noch ein bisschen Zeit.
Sehr gerne.
Dann wollen wir uns alle verabschieden.
Wie macht ihr das? Wie geht das?
Also ich würde mal, also wir sagen eigentlich nur Tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschö mit Ö sagen wir hier in NRW.
Ja, tschüss.